Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Miriam Rossius. Hallo, herzlich willkommen. 9/11, das ist ein Datum wie ein Ausrufezeichen. Die USA unterteilen ihre Weltsicht in vor und nach dem 11. September. Doch auch geopolitisch ist die Welt seitdem nicht mehr dieselbe. Und für Afghanistan markiert das Datum den Auftakt zum Krieg gegen die Taliban. Die finanzieren ihren Terror bis heute zu einem erheblichen Teil durch den Opiumhandel. Doch nun hofft die afghanische Regierung, dass die Bauern ihre Felder anders nutzen.
Es begann vor einigen Jahren. In Herat bauen die Leute nun Safran statt Schlafmohn an und Ähnliches kommt jetzt in weiteren afghanischen Provinzen in Schwung. Die Leute lernen und NGOs und die Regierung haben in ihre Ausbildung investiert. Eigentlich ist Herat ein historisches Safran-Anbaugebiet. Aber wegen des Krieges haben die Leute die Gärten brach liegen lassen. Jetzt ist der Gewinn mit Safran größer als mit Schlafmohn. Sie nennen Safran rotes Gold. Die Produktion wächst schnell, weil sie profitabel ist.
Das sagt der Gouverneur der afghanischen Provinz Herat. Ist Safran eine echte Alternative für ein Land, das zu den weltweit größten Opiumproduzenten zählt? Das schauen wir uns im zweiten Teil der Sendung an. Vorher ein Blick auf die afghanische Zivilgesellschaft. Das Schreckensregime der Taliban endete 2001, doch Frieden gibt es bis heute nicht. Weite Regionen des Landes leiden weiter oder wieder unter dem Klammergriff der Taliban. Gerade erst sind noch mehr Gebiete im Norden an die radikalen Islamisten gefallen. Bei mir im Studio ist Almut Wieland-Karimi. Sie leitet in Berlin das Zentrum für internationale Friedenseinsätze, hat in Afghanistan gelebt und kennt das Land sehr gut. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind in ständigem Kontakt zu Menschen in Afghanistan. Welche Reaktionen haben Sie von dort erreicht, als jetzt klar wurde, es gibt kein Abkommen zwischen den USA und den Taliban?
Es haben mich durchaus unterschiedliche Reaktionen erreicht und besonders viel von diesen Reaktionen kommt heute über die sozialen Medien an. Die Hauptstimmen waren sehr erleichtert. Sie haben gesagt, es kann nicht sein, dass eine Gruppierung wie die Taliban, die uns täglich Anschläge beschert, dass die tatsächlich hofiert werden und da auch gestärkt werden durch das Abkommen. Und es gab auch eine gewisse Empörung, dass es eben ein Abkommen gegeben hätte zwischen den USA und den Taliban, aber nicht mit der afghanischen Regierung. Und ich glaube, viele im Land sagen, dass es natürlich wichtig ist, dass die afghanische Regierung und auch die afghanische Zivilgesellschaft verhandeln muss mit den Taliban und dass es nicht eine Macht wie die USA machen kann, die ja in dem Sinne nicht direkt davon betroffen ist. Insofern würde ich sagen, überwiegend sind die Menschen erleichtert, dass es dieses Abkommen so nicht gibt, aber gleichzeitig sehr verunsichert, was denn jetzt kommen wird.
Sie sagten, es überwog die Erleichterung. Es hieß allerdings von Beobachtern, mitunter auch, während die Gespräche noch liefen, dass die Aussicht auf ein Friedensabkommen zur Folge hätte, dass das Interesse am Aufbau der Demokratie in der afghanischen Bevölkerung teilweise sinkt. Ist das eine Fehleinschätzung? Wie groß ist derzeit noch der Wunsch nach einer offenen demokratischen Gesellschaft?
Das kann ich so, sagen wir, empirisch nicht gut beurteilen. Die Hauptkontakte, die ich habe, sind natürlich eher mit Menschen, die in den Städten leben, auch mit vielen jungen Menschen und die glauben an die Demokratie. Die sagen auch, ihr habt uns das versprochen, dass ihr uns dabei helft, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte in unser Land zu bringen. Wir haben auch seit 2001 da viele Fortschritte gemacht und es wäre ganz schrecklich gewesen, wenn durch so ein Abkommen eben viele der Errungenschaften dann auch wieder zunichte gemacht worden wären. Was sicherlich auch wichtig ist zu unterstreichen, das waren ja noch gar keine Friedensverhandlungen. Es waren Verhandlungen zwischen den USA und der Konfliktpartei Taliban. Aber die Friedensverhandlungen wirklich müssen ja dann zwischen einer Regierung die diesmal, und einer Konfliktpartei stattfinden. Die hatten noch gar nicht angefangen, weil die Taliban sich bis jetzt verweigert haben, mit der afghanischen Regierung zu sprechen, weil sie diese nicht anerkennen.
Man hat aus der Ferne aber auch den Eindruck, die afghanische Regierung ist extrem schwach.
Ich würde mal so sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Einschätzung, weil in Anbetracht der riesigen Probleme, die eine solche Regierung hat Und in manchen Gebieten gibt es durchaus Fortschritte zu verzeichnen. Ich bin im Mai dort gewesen. Ich war total überrascht, wie viele Verkehrsschilder es gibt und wie viel im Bereich der Infrastruktur in dem Land passiert worden ist, wie viele Kliniken, Schulen und so weiter es gibt, zumindest in Kabul. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so riesige Probleme. Also erstmal, dass ja die Kämpfe weiter angehen. Die Sicherheitssituation ist wirklich mehr als volatil. Der Drogenhandel blüht weiter. Also insofern ist natürlich auch diese Regierung mit riesigen Problemen konfrontiert. Aus meiner Sicht ist besonders wichtig, dass die Wahlen jetzt stattfinden, weil natürlich auch die Regierung diese Legitimation braucht.
Sie meinen, die Präsidentschaftswahl, die ist für den 28. September angesetzt im Moment, aber sie ist schon zweimal in diesem Jahr verschoben worden, unter anderem auch, weil Verhandlungen liefen zwischen Taliban und den USA. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Menschen Ende September dann abstimmen können?
Ich bin eigentlich heute optimistisch, dass die Wahlen stattfinden. Zum einen ist die jetzige afghanische Regierung sehr darum bemüht, aber auch die internationale Gemeinschaft hat das jetzt, nachdem die Verhandlungen gescheitert sind, die Wahlen tatsächlich zu ihrer Priorität erklärt. Und ich glaube, alle verstehen, wie wichtig das ist, dass dieser Prozess dann auch weitergeht, damit eben eine neu legitimierte Regierung dann tatsächlich in Angriff nehmen kann, diese Gespräche, die letztendlich die einzige Alternative sind, um Frieden in dem Land zu schaffen.
Sie haben eben beschrieben, dass Sie im Mai sehr beeindruckt davon waren, was sich verändert hat, infrastrukturelle Dinge. Auf der anderen Seite ist das Problem so eines zivilgesellschaftlichen Aufbaus ja häufig, dass man eine bestimmte Schicht in den Städten, in den großen Städten erreicht und diese Arbeit nicht bis in die Dörfer gelangt, nicht wirklich in die Breite wirkt. Was würden Sie da für eine Bilanz ziehen? Es gab 2001 eine sehr große Aufbruchsstimmung und wo steht die Zivilgesellschaft heute?
Die Zivilgesellschaft ist, wie Sie zu Recht beschreiben, halt sehr unterschiedlich. Ich habe bei dem letzten Besuch war ich tatsächlich nur in Kabul unterwegs. Ich habe ganz viele, vor allen Dingen junge Menschen erlebt, vor allen Dingen auch Frauen, die sehr gut ausgebildet, mit sehr viel Energie, mit sehr viel, sagen wir auch, eine Vision, wie das Land aussehen sollte und könnte und die ihr ganzes Leben dafür einsetzen, dass mich das einfach begeistert, wie diese jungen Afghaninnen und Afghanen sich dort engagieren. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist vor allen Dingen ein Bild aus der Stadt. Und in den ländlichen Gebieten hat sich das längst nicht so ausgeprägt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist normal. Das gibt es fast in jedem Land. Das gibt es sogar in unserem Land. Also insofern ist das auch ein Stück der Realität dort. Und die Schwierigkeit eigentlich ist, es gibt weiterhin viele internationale Organisationen, oder nicht viele, aber es gibt internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und auch Nichtregierungsorganisationen, die sich in Afghanistan engagieren. Aber aufgrund der Sicherheitssituation ist es halt immer schwieriger, halt auf dem Land zu arbeiten.
Als im Mai sich die große Ratsversammlung, die Lawyer Jirga, traf, da gab es sehr bewegende Plädoyers auch für Frieden, für Frauenrechte, für freie Meinungsäußerung. Aber in der Abschlusserklärung der Lawyer Jirga steht auch, man müsse die berechtigten Interessen der Taliban berücksichtigen. Können Sie das mal für uns einordnen?
Auch die Taliban, ob wir das mögen oder nicht, sind ja eine afghanische Kraft. Sie sind ein Teil der afghanischen Gesellschaft. Sie haben ihre Wurzeln in diesem Land oder in den Grenzgebieten zu Pakistan und sie wollen eben mit Verantwortung in Afghanistan übernehmen. Und sie haben sicherlich gesellschaftlich und politisch ganz andere Ansichten, sehr viel konservative Ansichten als zum Beispiel die jetzige Regierung und sicherlich auch die Bevölkerung in vielen Städten. Zugleich ist ja dieser Konflikt, wenn man ihn mittel- und langfristig mit Waffen austrägt, führt er dazu, dass Krieg und Konflikt weitergehen. Wir müssen sich vor Augen führen, in den letzten 40 Jahren, also praktisch seit 1979, seit dem Einmarsch der Sowjets dort, sind 1,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Das heißt, mit wem Sie auch immer sprechen, was die Menschen Ihnen sagen, wir wollen keinen Krieg mehr. Wir wollen keinen Konflikt mehr. Und dann ist die Frage, wie komme ich dahin, dass es keinen Krieg und keinen Konflikt mehr gibt? Und eigentlich, glaube ich, sind sich alle einig, sie können nur dazu kommen, indem es eben Gespräche mit allen gesellschaftlichen Kräften gibt. Und die stärkste darunter sind die Taliban.
Aber wenn die Taliban sich man kann jetzt nicht sagen, Gesprächen verweigern. Sie haben ja Gespräche geführt, aber Sie haben das im wahrsten Sinne des Wortes torpediert, bombardiert.
Ja, ich glaube auch, dass die Taliban in ihrer Verhandlungsposition gestärkt worden sind, weil sie eben diesen direkten Zugang zu den USA hatten und sich in ihrer Verhandlungsposition gestärkt fühlten und insofern immer mehr Vorbedingungen gestellt haben, was es benötigt oder was es braucht, damit sie mit der afghanischen Regierung sprechen. Nachdem die Amerikaner jetzt ausgestiegen sind, dadurch sind sie natürlich jetzt in einer ganz anderen Position wieder. Und wenn die USA sich, sagen wir mal, aus diesem Angebot für Gespräche jetzt zurückziehen, gibt es auch für die Taliban ja keine andere Alternative mehr, als mit der Regierung zu sprechen. Ich zitiere immer gerne Kofi Annan, den ehemaligen UN-Generalsekretär, der letztes Jahr gestorben ist. Der hat gesagt, um Frieden zu schließen, muss man mit dem Teufel die Hand schütteln. Insofern ist die Alternative nicht, einfach mit den Taliban nicht zu sprechen, weil dann der Krieg und Konflikt weitergeht, sondern die Alternative ist, Gespräche zu führen und Kompromisse zu schließen, die sicherlich bei dem einen oder anderen Thema auch schmerzhaft sein werden.
Einschätzungen von Almut Wieland-Karimi vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Im Gespräch eben ist erneut deutlich geworden, Afghanistan steht vor riesigen Herausforderungen. Eine davon ist auch, die Geldquellen auszutrocknen, über die die Taliban Warlords und Terroristen finanzieren. Drogen spielen eine wichtige Rolle dabei, denn Afghanistan gehört zu den weltweit größten Opiumproduzenten. Einen beträchtlichen Teil der Gewinne streichen die Taliban ein. Nun soll statt Schlafmohn, aus dem Opium gewonnen wird, Safran angebaut werden. Das würde Bauern eine neue Perspektive bieten. Gabriele Riedler hat recherchiert, was Afghanistan durch diesen erblühenden Wirtschaftszweig gewinnen kann. Sie macht aber zugleich klar, eine Partei wird auch dabei mit im Boot bleiben.
Am Ende profitieren dann doch wieder auch die Taliban vom Safrananbau. Zumindest in den Gebieten, die von ihnen kontrolliert werden.
Die Safranbauern zahlen 10% Steuern an die Taliban. Sie fordern die Steuern von allen, die in ihren Gebieten leben. Und die Farmer zahlen dann auch.
Sagt der Agraringenieur Mohammed Ali Nahib. Er ist Manager der Harsai Safran Company, eine Firma in der westafghanischen Provinz Herat. Sie kultiviert Safran für den afghanischen und den internationalen Markt. Und einige ihrer Flächen liegen im Taliban-Gebiet. Dennoch, so Mohammed Nahib, sei es immer noch besser, Safran anzubauen, statt Schlafmohn, woraus Opium und Heroin gewonnen werden. Schließlich sei Afghanistan noch immer der weltgrößte Drogenproduzent. Und nun soll sich das ändern. Auch dank Safran. Kann das gelingen? Die antike Oasenstadt Herat in der gleichnamigen Provinz ist kein gemütlicher Ort. Die Bewohner leben in ständiger Angst. Jederzeit kann es Anschläge und Entführungen geben. Viele öffentliche Gebäude sind hinter Barrikaden verschanzt. Aber ein Geschäft leuchtet wie ein Juwel zwischen den lehmgrauen Häusern. Alles blinkt und blitzt. Auf den gläsernen Wandkonsolen im Inneren werden immer nur ein paar ganz wenige identische Flakons prominent präsentiert, so als handele es sich um Ausstellungsstücke in einem Museum. Aus den edel gestalteten, durchsichtigen Flakons leuchten sehr feine Fäden in intensivem Rot. Denn dies ist ein Laden, in dem nichts anderes verkauft wird als Safran, das teuerste Gewürz der Welt. Das Geschäft ist klein, liegt an einer lauten Straße. Kundschaft ist selten, denn das meiste wird ausgeliefert. Angebaut wird Safran in vielen Weltgegenden, aber nirgendwo ist die Qualität besser als in Afghanistan. Die Firma des Agraringenieurs Mohammed Ali Nahib verkauft das Gewürz auch hier, in diesem Geschäft. Vor Nahib liegen zwei kleine Häufchen mit Safranfäden. Er spricht abwechselnd in Englisch und in Farsi, einer der Landessprachen.
Beides ist Safran aus Afghanistan. Aber dieser wurde im ersten Jahr geerntet und jener im dritten. Letzterer ist besser. Man sieht, dass die Häufchen unterschiedliche Farben haben. Eines ist weniger gelb als das andere. Dieser Safran kostet ungefähr $1000 pro Kilo und jener 1400. Die Qualität von Safran kann man ganz sicher im Labor feststellen, wie hoch etwa der Gehalt des Aromastoffes Safranal ist. Außerdem geht es um die Länge der Fäden und um die Farbe. Und zum Beispiel auch darum, wie oft man Tee daraus aufgießen kann.
Selbstverständlich kaufen nur Großhändler Safran im Kilo. Der Einzelhandel bietet Safran grammweise an. In Deutschland kostet ein Gramm afghanischer Safran bis zu 14,50 Euro. Das wären 14.500 Euro für ein Kilo. Mehr als 10-mal so viel, wie die afghanischen Produzenten verlangen. In Deutschland wird Safran fast ausschließlich für die feine Küche verwendet. Schon kleinste Mengen reichen aus, um Reis, Soßen oder etwa auch Hühnchen eine kräftige gelbe Farbe und intensiven Geschmack zu geben. In anderen Weltgegenden findet Safran noch viele andere Verwendungsarten, erzählt Agraringenieur Mohammed Nahib.
Safran wird auch für medizinische Zwecke verwendet und etwa Heilmitteln beigesetzt, zur Behandlung von Verdauungsproblemen und Nervosität. Safran ist stimulierend und hilft auch dem Liebesleben. Es werden daraus Tees gemacht und Energiedrinks. Es gibt Tabletten, Sirups, Cremes für Gesicht und Hände.
Safran ist eine Krokusart. In mühsamer Handarbeit werden die lila Blüten im Herbst geerntet, verwendet werden aber nur die fadendünnen roten Griffel. Weil die Pflanzen nur extrem wenig Wasser brauchen, ist der heiße und trockene Westen Afghanistans ein ideales Anbaugebiet. In den letzten Jahren ist die Produktion enorm gestiegen, auch dank entsprechender Entwicklungsprogramme von Regierung und internationalen Hilfsorganisationen. Sie vermitteln unter anderem Know-how und stellen teure Safranzwiebeln zur Verfügung. Dabei geht es vor allem um eines: Safran soll den Anbau von Schlafmohn ersetzen, aus dem Opium und Heroin gewonnen werden. Das Gewürz soll Bauern eine neue Einkommensquelle verschaffen, betont der Gouverneur der Provinz Herat, Abdul Qayyum Rahimi.
Es begann vor einigen Jahren. In Herat bauen die Leute nun Safran statt Schlafmohn an und Ähnliches kommt jetzt in weiteren afghanischen Provinzen in Schwung. Am Anfang haben wir Safranzwiebeln aus dem Iran geholt, aber jetzt produzieren wir hier unsere eigenen. Das Geschäft mit ihnen wächst ebenfalls. Die Verarbeitung, die Qualität beeinflusst, wird jeden Tag besser. Die Leute lernen und NGOs und die Regierung haben in ihre Ausbildung investiert. Eigentlich ist Herat ein historisches Safran-Anbaugebiet. Aber wegen des Krieges haben die Leute die Gärten brach liegen lassen. Jetzt ist der Gewinn mit Safran größer als mit Schlafmohn. Sie nennen Safran rotes Gold. Die Produktion wächst schnell, weil sie profitabel ist.
Trotzdem lag der Ertrag aus dem Schlafmohnanbau im vorigen Jahr laut UN-Schätzungen noch immer bei rund $600 Millionen. Einen beträchtlichen Teil davon streichen die Taliban über erhobene Steuern und Schutzgelder ein. Sie finanzieren damit Waffen und die Gehälter der Kämpfer. Demgegenüber stehen gegenwärtig $4,5 Millionen aus Safran bei einer Jahresproduktion von 3,5 Tonnen. Durch bessere Anbaumethoden und Vergrößerung der Flächen ließen sich die Einnahmen laut Landwirtschaftsministerium aber bis auf das 20-fache steigern. Unterwegs zu einem Safrangarten draußen vor der Stadt Herat. Ein weites, trockenes Tal, in nicht allzu weiter Ferne die Zacken felsgrauer Berge. Auch wenn dies kein Taliban-Gebiet ist, gilt die Gegend als gefährlich, weil es hier immer wieder zu Entführungen kommt. Mit dabei ist deshalb ein Begleiter aus der Stadt. Im Auto läuft das Radio. Die Schotterstraße führt über Felder voller Staub und Steine zwischen dem wenigen Grün und durch Dörfer, in denen die Häuser und das Leben vollständig verborgen sind, hinter hohen Mauern aus Lehm. Auch der Safrangarten von Mohammed Ibrahim und seiner Frau Azare Sadiq liegt hinter einer hohen Mauer. Es ist ein kleines Stück Land, nur 1 Hektar groß. Aber außer diesem hat Mohammed Ibrahim noch 2 weitere Gärten in der Nähe. Entlang der Innenseite der Mauern hat er eine lange Reihe von Pistazienbäumen gepflanzt als zusätzliche Einkommensquelle. Bienenzucht und der Anbau von Knoblauch gehören auch dazu.
Als ich vor 4 Jahren mit dem Safrananbau begann, war ich der Erste hier in der Gegend. Ich habe 2 Millionen Afghanis investiert und schon nach 2 Jahren hatte ich einen Gewinn von 3 Millionen.
3 Millionen Afghani, das sind umgerechnet rund 35.000 Euro Gewinn. Inzwischen beschäftigt Mohammed Ibrahim 27 Erntehelferinnen. Safran gilt als ausgezeichnete Möglichkeit, den Frauen auf dem Land ein Einkommen zu verschaffen. Insgesamt sind es in der Provinz Herat jetzt schon fast 2000 Frauen, die auf den Farmen arbeiten. Einige haben sich heute mit ihren Kindern in einem kleinen Wirtschaftsgebäude in Mohammed Ibrahims Garten versammelt. Seine Gattin Azare Sadiq organisiert die Arbeit der Frauen.
Ich bringe den Frauen bei, wie man Safran erntet, wie man sauber arbeitet. Die Safranernte ist schwierig. Um die kostbaren Fäden nicht zu verschmutzen, muss man spezielle Kleidung, Mundschutz und Handschuhe tragen.
Die Frauen können durch ihre Arbeit bis zu $3 am Tag verdienen. Für afghanische Verhältnisse ist es gar nicht schlecht. Aber vor allem für Farmer wie Herrn Ibrahim ist Safran ein äußerst einträgliches Geschäft. Und mit dem Alter der Safranpflanzen steigen Qualität und Ertrag. Zusätzlich zu den Fäden lassen sich auch die neu entstandenen Zwiebeln teuer verkaufen, sowohl im Inland als auch auf dem internationalen Markt. Die afghanische Regierung hat entsprechende Handelsabkommen geschlossen. Nach 4 Jahren als Safranfarmer denkt Herr Ibrahim nun darüber nach, die erzielten Gewinne in neue Anbauflächen zu investieren. Indessen weckt das Geschäft mit dem sündhaft teuren Gewürz Begehrlichkeiten. Auch andere wollen davon profitieren. Zum Beispiel die Chinesen, die am liebsten ein Monopol auf afghanischen Safran hätten, weiß Mohammed Ibrahim.
Vor 2 oder 3 Jahren wollten die Chinesen uns den ganzen Safran abkaufen. Sie verkaufen 1 Kilo nicht wie wir für 1.000, sondern für $5.000. Aber die afghanische Regierung hat das unterbunden.
Außerdem ist da noch die Konkurrenz aus dem Iran, wo Safran von viel geringerer Qualität produziert wird, wie der Agraringenieur und Safranhändler Mohammed Ali Nahib aus Herat sagt.
Einige Firmen bringen iranische Ware hierher. Dann wird sie mit dem afghanischen Safran gemischt oder verpackt und als afghanischer Safran verkauft. Letztes Jahr geschah das in großem Maße. Dieses Jahr ist es weniger geworden.
Gibt es also so etwas wie eine Mafia im afghanischen Safranhandel? Mohammed Ali Nahib? Er weiß Bescheid, kann aber nicht darüber reden. Und dann ist da schließlich noch das, worüber Mohammed Ali Nahib schon zuvor gesprochen hat. Die Tatsache, dass die Taliban in den von ihnen kontrollierten Gebieten 10% Steuern von den Safranfarmern erheben. Genau wie beim Schlafmohnanbau. Außerdem gibt es angeblich auch Warlords, die sich das Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Auf diese Weise würde dann nicht nur der Drogenanbau, sondern auch Safran den Krieg finanziell unterstützen, zumindest in gewissem Maße. Trotz allem ist der Agraringenieur Mohammed Ali Nahib optimistisch.
Das Wachstum beim Safran hat gerade angefangen. Die Nachfrage wächst, die Bedingungen sind besser geworden. Aber das Problem, das wir haben, ist die Sicherheit. Falls die besser wird, kann es gute Steigerungsraten geben.
Und was, wenn die Taliban zurück an die Macht kommen?
Wenn die Mädchen in die Schule gehen können und wenn sie unsere Verfassung akzeptieren, dann haben weder wir ein Problem mit den Taliban, noch haben die Taliban ein Problem mit uns.
Nur, dass im Moment niemand weiß, wie der Machtkampf mit den Taliban ausgehen wird.
So vieles lässt sich noch nicht klar vorhersehen in Afghanistan. Aber ein nächster großer Schritt in der Politik ist die Präsidentschaftswahl am 28. September. Über eine neue Chance für die Landwirtschaft berichtete Gabriele Riedle. Die nächste Weltzeit spielt in Österreich. Eine schwarz-grüne Regierung als Ergebnis der kommenden Neuwahlen, das klingt vielleicht abwegig, könnte aber durchaus in Reichweite sein. Unser Podcast von morgen erzählt warum. Tschüss für diese Ausgabe, sagt Miriam Rossius.